Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Echo der Zeit. Die Themen. Der Vorschlag zur Sanierung der Invalidenversicherung kommt im September unverändert zur Abstimmung. Der Deutsche Bundestag beschließt ein zweites Konjunkturprogramm von 50 Milliarden Euro. Wir fragen in einem Schwerpunkt, wie viel Förderung der eigenen Wirtschaft ist nötig und sinnvoll, wie viel ist protektionistisch und schädlich. Bundesrat Merz unterbreitet der EU seine Vorschläge zum Steuerstreit, der Bericht dazu aus Brüssel. Eine breite Schweizer Koalition sagt Atomkraft nein, danke und versucht zu beantworten, was denn ja gerne. Die Abwerbungskampagne aus dem Nachbarkanton, Motto «Ich studiere Jura». Und die Schlagzeile vom Sport, der Bündner Carlo Janka gewinnt in Val d'Isère Gold im Riesenslalom. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk. Zuerst jetzt Silvan Fischer mit dem Nachrichtenüberblick.
Die Vorlage über die Erhöhung der Mehrwertsteuer zugunsten der angeschlagenen IV dürfte im September unverändert vors Volk kommen. Die Gesundheitskommission des Nationalrats hat sich mit Ausnahme der SVP hinter die Vorlage gestellt. Der Bundesrat hatte die Abstimmung vom Mai auf den September verschoben. Er wollte damit dem Parlament die Möglichkeit geben, auf die Finanzkrise zu reagieren. So hätten die Räte die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer von 0,4 Prozentpunkten rückgängig machen können. In der Schweiz soll der verlängerte Zulassungsstopp für Ärzte auch für Spezialisten gelten, die ambulant in Spitälern arbeiten. Das schlägt die Gesundheitskommission des Nationalrats vor und begründet. Immer mehr spezialisierte Spitalärzte würden auch Privatpatienten behandeln. Damit hätten sie nicht nur den Zulassungsstopp umgangen, sondern auch die Grundversicherung massiv verteuert. Der Zulassungsstopp für Ärzte gilt seit 2002 und läuft Ende Jahr aus. Die neue Übergangslösung soll ab 1. Januar 2010 gelten. Die Rechtskommission des Nationalrats bleibt dabei. Sie will die Immunität von SVP-Präsident Toni Brunner aufheben. Brunner wird im Zusammenhang mit der Affäre Blocher-Rorschacher Amtsgeheimnisverletzung vorgeworfen. Der Ständerat war anderer Meinung und hatte die Aufhebung abgelehnt. Nun muss erneut der Nationalrat darüber befinden. Auch das Büro der Vereinigten Bundesversammlung hat sich mit Toni Brunner befasst. Er rügt den SVP-Präsidenten und das Schweizer Fernsehen SF. Während der Bundesratswahl am 10. Dezember trug Brunner im Nationalratssaal ein kaum sichtbares Mikrofon. Die so aufgezeichneten Gespräche der Parlamentarier verwendete das Schweizer Fernsehen in einer Sendung. Damit sei die Vertraulichkeit der Parlamentssession gravierend verletzt worden, schreibt das Büro der Vereinigten Bundesversammlung. Die Spitzelaffäre im Kanton Waadt hat für eine Angestellte der privaten Sicherheitsfirma Securitas keine strafrechtlichen Folgen. Der Untersuchungsrichter hat das Verfahren gegen Securitas und Nestle eingestellt. Es seien weder die Privatsphäre noch das Datenschutzgesetz verletzt worden. Allerdings könne die Bespitzelung unter ethischen Gesichtspunkten kritisiert werden. Die Securitas-Mitarbeiterin hatte im Auftrag von Nestle die ATTAC, die Lausanner Gruppe gegen Repressionen, 2 Jahre lang ausspioniert. ATTAC Schweiz zeigte sich empört über den Entscheid und will den Fall weiterziehen. Im Fall einer Brasilianerin, die am Montagabend in Zürich verletzt aufgefunden worden war, hat die Polizei informiert. Demnach war die 26-Jährige entgegen ihren eigenen Angaben nicht schwanger. Die Frau hatte der Polizei gesagt, Unbekannte hätten sie angegriffen und mit einem Messer misshandelt. Nach dem Vorfall habe sie eine Fehlgeburt erlitten. Derzeit ist noch nicht geklärt, wie sie zu diesen Verletzungen kam. In Deutschland hat der Bundestag dem zweiten Konjunkturprogramm zugestimmt. Es ist das größte seit dem Zweiten Weltkrieg und soll 50 Milliarden Euro umfassen. Die Regierung will damit die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise abfedern. Nun muss dem Programm noch der Deutsche Bundesrat zustimmen. Mit Streiks und Demonstrationen haben in Italien Hunderttausende gegen die Regierung von Silvio Berlusconi protestiert. Allein in Rom nahmen nach Angaben der Organisatoren 700.000 Menschen an den Protesten teil. Sie warfen der Regierung vor, ungenügend auf die schwere Wirtschaftskrise zu reagieren. Auch in anderen Städten gab es Großdemonstrationen gegen Berlusconi. In Simbabwe ist die neue Regierung der nationalen Einheit vereidigt worden. 36 Minister beider politischer Lager legten ihren Amtseid ab. Die bisherige Oppositionspartei von Ministerpräsident Morgan Tsvangirai erhielt einen Ministerposten mehr als die Partei von Mugabe. Die Zeremonie wurde überschattet von der Festnahme des künftigen stellvertretenden Landwirtschaftsministers aus der Partei von Tsvangirai. Ihm wird vorgeworfen, er sei an einem Mordkomplott gegen Mugabe beteiligt gewesen. Der Skirennfahrer Carlo Janka hat an der Weltmeisterschaft die zweite Schweizer Goldmedaille geholt. Er gewann überlegen den Riesenslalom. Mit 71 Hundertstel Sekunden Vorsprung verwies Janka den Österreicher Benjamin Reich auf Platz 2. Dritter wurde der Amerikaner Ted Ligety. Beide Läufer seien fast perfekt gewesen, meinte Carlo Janka nach dem Rennen.
Ja, wirklich sensationelle Tage, wirklich alles passt, vom Material bis Linienwahl. Ein kleiner Fehler im zweiten, wo ich noch ein bisschen geschwitzt habe, nicht im Mittelteil einmal, aber sonst hat wirklich alles passt.
Zweitbester Schweizer im Riesenslalom wurde Didier Küsch auf Platz 6, Marc Berthaud wurde 10. Dem Skirennfahrer Daniel Albrecht geht es schon viel besser. Laut der Universitätsklinik Innsbruck wird er keine neurologischen Folgeschäden haben. Der 25-Jährige sei ansprechbar. Albrecht war gestern nach 3 Wochen aus dem künstlichen Tiefschlaf geholt worden. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 5.127 Punkten plus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 7.865 Punkten minus 0,9%. Der Euro wird zu 1.4928 gehandelt, der Dollar zu 1.1582. Das Wetter. Im Norden schneit es morgen zunächst verbreitet, am Nachmittag dann vor allem noch den Alpen entlang und im Osten. Im Mittelland in den Wallis sind kurze Aufhellungen möglich. Am Sonntag wird es zeitweise sonnig bei etwa 0 Grad. Im Süden ist es morgen und am Sonntag mit Föhn meist sonnig bei 9 Grad.
Jetzt also doch. Die Abstimmung über die IV-Finanzierung kommt telquel, und zwar im Herbst. Wie wäre das? Bundesrat Merz präsentiert der EU seine Angebote im Steuerstreit. Jetzt kommen wir, und zwar zuerst. In der Krise unterstützt jedes Land nur seine eigene Industrie. Ein Schwerpunkt zur Frage, was ist nötig, was ist schädlich beim großen Ankurbeln. Was ist nötig, was ist schädlich? Die Frage stellt sich auch bei der Energiediskussion. Eine neue große Koalition wirbt gegen Atomkraft. Stichwort Werben. Ein Wechsel in der Tonart, die aus dem Jura in die deutsche Schweiz hinüberklingt.
Basler Familien ziehen jetzt noch lieber in den nahen Kanton Jura, wo es noch viel Natur hat, Platz für manches Haus und wo es bald zweisprachige Klassen gibt.
Und schließlich Abe. Abraham Lincoln ist auch 200 Jahre nach seiner Geburt noch immer sehr präsent in den USA. Seine guten, aber auch die guten Seiten. Echo der Zeit. Die Invalidenversicherung IV ist finanziell angeschlagen. Sie braucht mehr Geld. Das soll über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer geschehen. Und darüber wiederum hätte im Mai abgestimmt werden sollen. Bis der Bundesrat überraschend entschied, die Abstimmung in den Herbst zu verschieben, weil sie dann mehr Chancen habe. Das war sehr umstritten, es wurde kaum verstanden. Jetzt aber sind sich alle einig, es muss jetzt einfach vorwärts gehen, egal ob Frühling oder Herbst. Marcel Jecke.
Da war Ende Januar der äußerst seltene Fall, dass der Bundesrat eine Abstimmung wieder absagt. Kaum hatte sie 2 Wochen zuvor angekündigt. Bundesrat Pascal Couchepin fehlten plötzlich Mut und Überzeugung, dass die für die Dauer von 7 Jahren vorgeschlagene Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte zugunsten der Invalidenversicherung zu gewinnen sei. Vertreter von Wirtschaft und Politik sprachen angesichts der Wirtschaftslage von einem ungünstigen Zeitpunkt und ohne Verbündete wollte sich Sozialminister Couchepin nicht in die Abstimmungsschlacht werfen. Heute im Rahmen der von Wattenwil-Gespräche, wo sich die Parteien zum ungezwungenen Austausch trafen, habe dies für Verwirrung gesorgt, berichtete SP-Nationalrat Christian Löwra im Anschluss daran.
Les partis sont unanimes.
Mit Ausnahme der SVP hätten sich heute die 3 anderen Bundesratsparteien nun klar dafür ausgesprochen, einen aktiven Abstimmungskampf führen zu wollen. Sie verlangen, dass die Abstimmung jetzt so rasch wie möglich durchgeführt wird, das heißt Ende September, denn es eile, Christian Löwra.
Die IV-Finanzen sind in einem desaströsen Zustand. Die Versicherung ist virtuell Konkurs und man muss jetzt eingreifen.
Auch in der Sozialkommission des Nationalrates kam die Absetzung der IV-Vorlage nochmals zur Sprache, rapportierte Kommissionspräsident und SVP-Nationalrat Jürg Stahl.
Dabei wurde der Bundesrat zum Teil hart kritisiert. Der Entscheid sei unverständlich und falsch, schade der Vorlage, zeige Führungsschwäche, beeinträchtige die Glaubwürdigkeit der Institution und viele andere Punkte noch dazu.
Führungsschwacher Bundesrat. Immerhin kamen außer von der Economy Suisse auch von Seiten der Politik, namentlich der CVP, Signale und Überlegungen, dass man diese Abstimmung besser nicht im Mai durchführen soll und dass eine Mehrwertsteuererhöhung derzeit nicht sinnvoll wäre. Christian Löwra im Anschluss an die von Wattenwil-Gespräche.
Ja, wie soll ich das höflich formulieren? Die Zweifel waren heute Morgen nicht mehr so groß. Sogar diejenigen, die Zweifel ausgeführt haben, sind jetzt der Meinung, dass man diese Abstimmung durchführen muss.
Auch in der Nationalrätlichen Sozialkommission wurden keine Anträge eingebracht, beispielsweise eine zeitliche Verschiebung der ganzen Sache, wie Kommissionspräsident Jürg Stahl ebenso höflich feststellt.
Ich bin auch etwas erstaunt, aber es ist offensichtlich so, dass die Mehrheit der Parteien, aber auch die Mehrheit der Kommission hier der Meinung ist, dass man so vor das Volk gehen sollte, wie das ursprünglich angedacht wurde.
Einer zweifelt weiter, nämlich Gerold Bührer, Präsident des Wirtschaftsdachverbandes Economy Suisse. Nicht in der Absicht an sich, die Mehrwertsteuer zu erhöhen, aber am Zeitpunkt.
Wir haben klar beschlossen, dass wir befristete Mehreinnahmen zur Schuldentilgung unterstützen, dass wir aber aus konjunkturpolitischen Gründen die Inkraftsetzung und vorzugsweise auch die Abstimmung verschoben haben möchten. Und persönlich gehe ich nicht davon aus, dass die Konjunktur sich dermaßen rasch erholt, dass bereits auf Anfang 2010 eine Inkraftsetzung sinnvoll ist.
Gerade bei der Wirtschaft muss Sozialminister Pascal Kuschper also noch Überzeugungsarbeit leisten. Immerhin hat er dafür nun von den meisten Parteien jene Unterstützung zugesagt bekommen, die er sich für eine erfolgreiche Abstimmungsschlacht schon länger gewünscht hatte.
Der Steuerstreit ist immer noch das heikelste Dossier in den Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU. Brüssel stört, dass einige Schweizer Kantone ausländische Firmen mit tiefen Steuern anziehen. Bundesrat Merz hat kurz vor Weihnachten Ideen zu einer Unternehmenssteuerreform vorgestellt, welche hier Verbesserungen für die EU bringen sollen. Und die hat er heute in Brüssel erklärt. Thomas Oberer aus der EU-Zentrale.
Eines hat die EU heute ausdrücklich begrüßt, die von Bundesrat Merz angekündigte Abschaffung der Briefkastenfirmen. Diese rund 10.000 Firmen mit einem reinen Repräsentationssitz in der Schweiz sollen ihre Steuerprivilegien verlieren. Zweifel bleiben der EU-Kommission jedoch mit Blick auf die Holdingfirmen und die sogenannten gemischten Gesellschaften, betont der EU-Verhandlungsleiter Matthias Brinkmann.
Wenn es so wäre, dass ausländische Gewinne geringer besteuert werden als inländische Gewinne von der gleichen Tätigkeit, wie zum Beispiel Handel- oder Verkaufstätigkeiten, dann könnte sich dieses Problem weiterhin stellen.
Diese gemischten Gesellschaften bezahlen nur für ihre Handelstätigkeit in der Schweiz Steuern. Für ihre Tochterfirmen im Ausland sind sie nur einer kleinen symbolischen Steuer unterworfen. Und damit verschafft sich die Schweiz nach Meinung der EU einen Standortvorteil. Der Schweizer Chefunterhändler Alexander Karra machte heute aber klar, noch seien auf Schweizer Seite viele Fragen offen. Man arbeite aber an einer Lösung.
Ganz klar ist, dass es sicher das Ziel ist, auch bei diesem Teil, dass die Gleichbehandlung von Erträgen aus in- und ausländischen Quellen sichergestellt ist.
Doch wie dies genau geschehen soll, dazu gab es heute keine Auskunft. Es war dem Schweizer Diplomaten Karr heute aber wichtig, ja nicht den Eindruck zu hinterlassen, die Schweiz beuge sich in irgendeiner Form dem Druck der EU.
Eine autonome Reform will der Bundesrat machen. Diese Reform hat eine Reihe von Zielsetzungen und diese Zielsetzungen, die sind nicht nur auf die Diskussion mit der EU ausgerichtet.
Die Schweiz spielt in Sachen Steuerstreit im Moment ein bisschen auf Zeit. Man gibt nur wenig Preis und versucht, wo immer möglich, vage zu bleiben. Von Seiten der EU hieß es deshalb heute, man könne noch gar keine endgültige Bewertung abgeben. In der Tat ist der Bundesrat erst daran, eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten. Diese soll im Herbst in die Vernehmlassung gehen. Doch trotz vieler offener Fragen, die EU gab sich heute überraschend zurückhaltend. Zeitdruck wolle man der Schweiz vorerst keinen machen, meinte der EU-Vertreter Brinkmann.
Also wir haben immer gesagt, eine Steuerreform dauert überall seine Zeit, dauert lange. Und in der Schweiz gibt es detaillierte Vorschriften natürlich, verfassungsrechtlich vorgesehene Vorschriften, wie solche Steuerreformen durchzuführen sind. Und die respektieren wir natürlich vollständig.
Doch dies darf nicht darüber hinwegtäuschen. In der Sache wird die EU kaum nachgeben. In der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise haben die EU-Mitgliedstaaten alles Interesse daran, dass möglichst wenig Steuereinnahmen ans Ausland verloren gehen. Zudem haben die 27 EU-Länder vor kurzem verlangt, es brauche bei allen laufenden Verhandlungen mit der Schweiz parallele Fortschritte. Das heißt, ohne Lösung des Steuerstreites könnten alle übrigen Wünsche der Schweiz in Zukunft von der EU politisch blockiert werden.
Überraschend schlechte Zahlen aus dem europäischen Wirtschaftsraum heute. Die Wirtschaft schrumpfte im vierten Quartal schneller als von den Ökonomen erwartet. Arbeitsplätze verschwinden, Unternehmen geraten in Schwierigkeiten und kriegen jetzt, da sie das am meisten nötig hätten, keine Kredite von den Banken. Die Regierungen, Parlamente springen ein und helfen mit Konjunkturprogrammen, wie heute gerade wieder Deutschland. Und da stellen sich dann Fragen, wo beginnt der unlautere Wettbewerb. Etwa unter Autofabriken, wenn die Franzosen ihre Autoindustrie mit 6 Milliarden unterstützen, die Tschechen aber nicht. Frankreichs Premier versuchte das heute der EU in Brüssel zu erklären.
Le plan automobile français n'est pas un plan protectionniste.
Nein, der französische Autopakt ist nicht protektionistisch. Eine klare Ansage hat Frankreichs Regierungschef François Fillon da in Brüssel gemacht, nachdem tagelang gegen die französischen Finanzhilfen für die krisengeschüttelte Autoindustrie gestichelt worden ist. Renault muss 80% Gewinnrückgang verkraften und Peugeot Citroën, immerhin der zweitgrößte Autobauer Europas, steht nach den Worten seines Chefs Christian Streif vor dem Abgrund.
Les banques. Die
Banken leihen uns kein Geld mehr. Das ist furchtbar, aber es ist die Realität. Jetzt leistet uns der Staat eine Pannenhilfe im Umfang von je 3 Milliarden Euro. Ohne dieses Geld hätten wir nicht mehr so viel investieren können, denn in Investitionen stecken wir den Löwenanteil des Geldes vom Staat. Gegen die 6 Milliarden Euro, die Frankreich Peugeot und Renault als zinsgünstigen Kredit zur Verfügung stellt, hat auch niemand etwas. Widerstand regt sich allerdings gegen die Bedingungen, die Staatspräsident Nicolas Sarkozy an den Geldsegen geknüpft hat. Peugeot, Citroën und Renault sollen keine Arbeitsplätze mehr nach Osteuropa verlagern.
Konkret eine Usine Renault in Inde, pour vendre des Renault aux Indiens. C'est justifié.
Ein Renault-Werk in Indien, das den Indern Renaults verkauft. Das ist gerechtfertigt. Aber ein Werk in Tschechien, um die Autos in Frankreich zu verkaufen, das ist nicht gerechtfertigt. Und ich sage Ihnen auch warum. Weil nämlich gleichzeitig die Autoindustrie sehr froh ist über das französische Sozialsystem. Das erlaubt es den Firmen nämlich, den Vorruhestand ihrer Mitarbeiter zu finanzieren.
Parce que dans le même temps, l'industrie automobile était bien heureuse de trouver le système social français.
In Slowenien, wo Renault seit 2 Jahren den neuen Twingo baut, hört man das natürlich nicht so gern. Und noch weniger in Tschechien. Dort wird nicht nur das kleinste Modell von Peugeot Citroën hergestellt, dort ist auch Mirek Topolánek Regierungschef, der Nicolas Sarkozy als EU-Ratspräsident beerbt hat. Persönlich sind sich die beiden nicht besonders grün. Premierminister Fillon beeilte sich dann auch zu beschwichtigen, dass der Milliardenkredit letztlich auch den Osteuropäern zugute komme.
Si Renault et Peugeot ne bénéficient pas dans les 3 mois qui viennent.
Wenn Renault und Peugeot in den kommenden 3 Monaten durch unsere Finanzspritze nicht zahlungsfähig werden, denn darum geht es, wie sollen sie dann ihre Werke am Laufen halten? Und zwar auch ihre Werke in Tschechien, in Spanien, in Portugal, in Großbritannien, in Slowenien und in der Slowakei. Ich erwähne das nur, um zu zeigen, in welchem Maße die französische Automobilindustrie offen ist für die anderen Mitgliedsländer der Europäischen Union. Offen ist Frankreich auch bei der Verschrottungsprämie, die es hier schon gab, als in Deutschland noch darüber diskutiert wurde. 1.000 Euro bekommt vom Staat, wer sein Altauto verschrottet und ein umweltfreundliches Neues kauft. Und das ist unabhängig vom Fabrikat. Deutsche Autobauer könnten davon profitieren. Belastbare Zahlen gibt es noch nicht, aber französische Autohändler berichten, dass deutsche Fahrzeuge vom Absatzrückgang zurzeit nicht ganz so stark betroffen sind wie französische. Keine schöne Entwicklung aus französischer Sicht, aber immerhin ein Beleg für die These von Premierminister François Fillon. Protektionismus ist das nicht.
Das war Christoph Wöss von der ARD in Paris. Markus Mucklin ist unser Spezialist für internationale Handelsbeziehungen. Ich fragte ihn, wo liegt denn die Grenze zwischen der löblichen Rettung von eigenen Arbeitsplätzen und der verwerflichen Bevorzugung der eigenen Konzerne gegenüber anderen?
Die Stützung einzelner Industriekonzerne ist eigentlich immer problematisch und immer sehr, sehr heikel. Im Gegensatz etwa zu anderen Ankurbelungs- oder Stützungsprogrammen, insbesondere wenn es um den Infrastrukturbereich geht, da hat man mehr Spielraum und da läuft man weniger Gefahr des Protektionismus, des einseitigen Bevorzugens der eigenen Industrien.
Warum? Was ist denn bei den Konzernen, bei den Industrien das Problem?
Das Problem bei den Autokonzernen hier ist vor allem das Problem des Binnenmarktes. Das heißt, Frankreich will ja nicht nur einzelne Konzerne stützen, sondern einzelne Standorte dieser Konzerne. Und damit gibt es natürlich eine einseitige Bevorzugung in einem Binnenmarkt, der ja eigentlich für alle gleich lange Wettbewerbsspieße geben soll.
Aber bei Infrastrukturprojekten, sagen Sie, ist es weniger problematisch. Das sehen zum Beispiel britische oder französische oder deutsche Gewerkschaften anders, die protestieren. Und sagen, es kommt doch nicht in Frage, dass man Infrastrukturprojekte mit portugiesischen oder weiß ich was für Arbeitern bestückt.
Es ist natürlich so, dass jetzt in der Krise, wo die Arbeitslosigkeit zunimmt, die Unsicherheit auf den Arbeitsmärkten immer größer wird, dass die verschiedenen Arbeiter aus den verschiedenen europäischen Ländern sich auch als Konkurrenz sehen, weil alle können verlieren und man möchte natürlich retten, was noch zu retten ist. Aber dieses Problem kann nicht gelöst werden, indem man einzelne Arbeitsplätze rettet, sondern vielmehr, dass man der Wirtschaft neuen Schub gibt, also solche Stimulusprogramme verabschiedet und dann über diese Investitionen Jobs schafft, welcher Art von Jobs auch immer, überall in Europa möglichst, und dass dann Einkommen geschaffen wird und von da der Wirtschaftsmotor wieder in Gang kommt. Und das wäre dann im Interesse aller.
Also die Europäer sagen, Infrastrukturprojekte bei uns in den einzelnen Ländern, die unterstützen wir, das ist legitim, das darf man auch. Die Amerikaner machen das auch, in ihrem 800-Milliarden-Programm steht das auch drin, primär Buy American, speziell wenn es um Infrastrukturprojekte geht. Und da wehrt sich die EU. Wieso?
Sie wehrt sich vor allem, weil in dieser Formulierung bisher zumindest, ob es am Schluss noch so sein wird, ist noch offen gestanden hat, dass Konkurrenten, wenn es um Stahlaufträge geht, Konkurrenten, die nicht mindestens 25% billiger offerieren, dass die gar keine Chance hätten. Also das ist natürlich diskriminierend. Auf der anderen Seite sollten eigentlich die Europäer aber auch Verständnis haben, insofern für die amerikanischen Sorgen, weil es im Interesse aller ist, wenn nun die USA, wenn sie wieder auf die Beine kommen wirtschaftlich und dann wieder Wachstum haben, dass dann dieses Wachstum nicht verpufft im Ausland, das heißt wieder mehr importiert wird, sondern die USA müssen jetzt eigentlich im eigenen Land wieder Jobs schaffen, müssen wieder Einkommen schaffen und wenn das dann auch glückt, dann werden sie auch wieder ein Importeur sein von chinesischen Waren, aber auch von europäischen.
Das ist eine wirtschaftliche Argumentation. Also wenn die Amerikaner wieder auf Trab kommen, nützt das allen. Aber es gibt ja auch Regeln, die innerhalb der Welthandelsorganisation WTO geschaffen worden sind, die etwas anderes sagen, nämlich nicht «Buy American», sondern «Buy from everywhere». Also der Handel muss offen sein. Was sagen denn die Regeln der WTO?
Die WTO schreibt vor, dass es eben bei solchen Beschaffungswesen, dass es öffentliche Ausschreibungen geben muss. Und da ist eine Regel, die besagen würde, ausländische Konkurrenten kommen nur in Frage, wenn sie eben um 25% billiger offerieren. Das ist eine Regel, mit der die USA bei der WTO kaum durchkommen würden. Und die Europäer haben deshalb natürlich gedroht, dass sie die USA vor das Gericht der WTO nach Genf zitieren würden. Und deshalb hat man ja da auch eingelenkt und macht das jetzt etwas vager, obwohl der Begriff Buy American immer noch drin sein dürfte in diesem neuen Paket.
Es wird ja immer wieder der Vergleich gemacht mit den 30er Jahren, mit der Krise damals und wie damals vorgegangen, nicht vorgegangen wurde, was man da für Erfahrungen draus ziehen kann. Kann man das überhaupt vergleichen in der jetzigen globalisierten Welt? Das ist ja unglaublich komplex, was wir jetzt allein schon besprochen haben und das ist noch lange nicht alles. Das ist alles so interdependent, so gegenseitig abhängig. Kann man die Situation der 30er Jahre mit der jetzt vergleichen, was diese ganzen Probleme angeht?
Die Situation ist sicher viel komplexer, deshalb spricht man ja auch von der ersten globalisierten Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Beziehungen sind viel intensiver, aber trotzdem kann man einiges vergleichen. Und vergleichen kann man insofern, weil damals war man sehr zurückhaltend, als es darum ging, die Wirtschaft wieder in Gang zu setzen, eben solche Riesenprogramme zu beschließen, die jetzt beschlossen wurden in den USA, aber auch in Europa. Und das ist eigentlich die primäre Lehre, die man auch aus diesen 30er Jahren ziehen will. Es gibt dann nachher natürlich auch die Frage, wenn das nicht glücken würde, wenn die Wirtschaften nicht wieder einen Boden finden würden, dann gäbe es die nächste Gefahr, die in den 30er Jahren dann auch passiert ist, wo man dann offen zu protektionistischen Maßnahmen, zu Zollaufschlägen gegriffen hat. Und auch diese Lehre hat man gezogen oder hofft man gezogen zu haben.
Wirtschaftsredaktor Markus Mucklin. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. AKW Nein Danke heißt es jetzt wieder in einer breiten Bewegung. Ich studiere Jura, wirbt dieser Kanton in Basel. Und Abraham Lincoln oder das stolze Verhältnis der USA zu ihrer Geschichte. Atomkraft sei sehr gefährlich und die Abfälle belasteten noch die Kinder unserer Kindeskinder. Mit diesen Argumenten wurden in der Schweiz vor Jahrzehnten die letzten Kernkraftwerkpläne mit Erfolg bekämpft. Nun will die Strombranche neue Werke bauen. Und auch diesmal wird es massiven Widerstand geben. In der Allianz Nein zu neuen AKW haben sich 32 Umweltorganisationen und linke Parteien zusammengetan. Doch die Diskussion wird anders laufen als früher, denn diesmal müssen die Gegner die Stimmberechtigten davon überzeugen, dass der Strom auch ohne Kernkraftwerke reichen wird. Und das wird nicht einfach. Die Rezepte der Atomgegner und was Fachleute dazu sagen, im Beitrag von Nathalie Christen.
Ein weißer Stecker auf blauem Grund. Daneben in großer, zurückhaltender Schrift: Die Zukunft ist erneuerbar. Darunter, viel kleiner, die Internetadresse: Nein zu neuen AKW-CH. Das neue Signet der AKW-Gegner macht's gleich klar. Diesmal geht's nicht um das Gefahrenpotenzial von neuen Kernkraftwerken. Nein, die Botschaft soll positiv erscheinen. Auch ohne neue AKW gehe uns der Strom nicht aus.
Jawohl, da bin ich ganz sicher, denn allein wenn wir auf die Seite der Energieeffizienz, also auf die Seite des Stromsparens schauen, dann stellen wir fest, dass das technische Potenzial, das heute vorhanden ist, das Doppelte bringt von dem, was Mühleberg, Betznau 1 und 2 heute, also die drei alten AKW, produzieren.
Sagt Hans-Peter Fricker, freisinniger Chef des Umweltverbandes WWF Schweiz. Und dieses Stromsparen gehe erst noch ganz ohne spürbaren Verzicht, betont Sabine von Stocker von der Schweizerischen Energiestiftung.
Wenn zum Beispiel nur noch die effizientesten Geräte im Markt sind und nur noch diese zum Verkauf dastehen, wird der Bürger nicht merken, dass er weniger Strom verbraucht.
Die Anti-AKW-Allianz setzt also aufs Energiesparen und gleichzeitig auf eine viel stärkere Förderung von alternativen Stromquellen als heute. Wind, Sonne, Wasser, Abfälle, Holz und Geothermie, also Energie aus dem tiefen Erdreich, alle, die daraus Strom produzieren wollen, sollen ihn ins Netz einspeisen und einen kostendeckenden Preis dafür erhalten. Bezahlen würden die Konsumentinnen und Konsumenten mit der Stromrechnung. Soweit also die Lösung der Atomgegner. Als unverdächtigen Zeugen zitieren sie den Bund. Sabine von Stocker.
Die Studie vom Bund hat gezeigt, dass bis im Jahr 2035 die drei kleinen AKWs Mühleberg, Betznau 1 und 2 mit Effizienz und erneuerbaren Energien ersetzt werden können.
Tatsächlich hat der Bund vor ein paar Jahren mehrere Szenarien ausarbeiten lassen, wie der Energiebedarf der Zukunft gedeckt werden könnte. Und eines davon kommt tatsächlich aus mit erneuerbaren Energien und Effizienz. Aber, so schränkt Michael Kaufmann ein, Vizedirektor des Bundesamtes für Energie, es handle sich dabei um das Modell der sogenannten 2000-Watt-Gesellschaft. Und diese würde Einschneidendes bringen.
Sie würden beispielsweise bedeuten, auf der einen Seite, dass die Energiepreise massiv steigen durch Lenkungsabgaben. Das würde bei den fossilen Energien, also bei Benzin oder bei Heizöl, etwa Faktor 3 bis Faktor 4 bedeuten bezüglich des Preises. Und beim Strom hätten wir auch einen entsprechenden Schub.
Politisch durchsetzbar sei dies kaum. Die Atomgegner winken ab. Gerade so stark würde die Energie nicht verteuert, meint WWF-Chef Fricker.
Wir glauben nicht, dass es eine Verdrei- oder Vervierfachung braucht, aber beim Strom, der ja heute sehr, sehr, sehr billig ist, könnte man eine Verdoppelung zum Beispiel denken. Das hätte schon einen starken Lenkungseffekt, dass dann die richtigen neuen Geräte gekauft und eingesetzt werden. Und das bevorzugt natürlich dann derjenigen, der auch im Portemonnaie, der eben Energie spart. Und der andere wird halt bestraft, dass er für einen höheren Konsum dann mehr bezahlen muss.
Umstritten ist also, wie stark die Preise steigen würden, aber auch, ob dies politisch überhaupt durchsetzbar wäre. Fragezeichen gibt es jedoch auch beim Potenzial der erneuerbaren Energien. So zweifelt nicht nur der Bund daran, dass die Geothermie so schnell viel Energie liefern kann, wie man es bei der Ausarbeitung der Studie noch annahm. Auch ETH-Chemieprofessor Alexander Wockhaun, der beim Paul-Scherrer-Institut den Bereich allgemeine Energieforschung leitet, gibt zu bedenken.
Dort sind wir technisch ganz am Anfang und werden erst durch weitere Versuche erfahren, wie groß, wie viel Elektrizität wir daraus gewinnen können.
Und die Herausforderung beim Sonnenstrom?
Das zweite ist die Frage der Einbindung sehr großer Mengen photovoltaischer Elektrizität in unsere Netze, wofür wir die entsprechenden Speicher- und Reservekapazitäten bereitstellen müssen.
Und so kommt Experte Wockhaun zum Schluss, trotz aller Anstrengungen gehe die Rechnung nicht auf.
So bleibt eine Lücke, die zum Beispiel 2 AKWs entspricht.
Dazu kommt ein wichtiger Punkt. Wegen der Klimaerwärmung müssen wir CO2 reduzieren. Doch wenn man zum Beispiel die Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt oder das Benzinauto gegen ein Elektroauto eintauscht, braucht dies zusätzlichen Strom. Klar ist also nur eines, auch unter Fachleuten ist umstritten, ob wir allein mit erneuerbaren Energien und Sparmaßnahmen auskommen könnten. Das ist auch für die Wissenschaft unbefriedigend. Bis im nächsten Frühling wollen deshalb die Akademien der Wissenschaften Schweiz den kleinsten Nenner analysieren. Schon heute lässt sich aber sagen, wenn wir überhaupt allein auf erneuerbare Energien und Sparen setzen können, dann braucht es dazu die Anstrengung von jedem und jeder Einzelnen.
Energie und wie sie langfristig gesichert werden kann, das wird in den zukünftigen Wochen Gegenstand einer ganzen Reihe von Beiträgen sein, hier im Echo der Zeit. Im September feierte der Kanton Jura sein 30-jähriges Bestehen. Von Jubelstimmung ist allerdings nicht mehr viel zu spüren, denn die wirtschaftliche Zukunft des jüngsten Schweizer Kantons ist unsicher. Junge Jurassier zieht es in Scharen weg, das Durchschnittsalter der Bevölkerung steigt. Um die Altersstruktur zu verjüngen, rüttelt die jurassische Regierung nun an einem Tabu. Sie bietet ab dem nächsten Schuljahr neu 2-sprachigen Schulunterricht an und hofft so, Deutschschweizer Familien, vor allem aus dem Grossraum Basel, anzulocken. Dafür läuft zurzeit eine aufwendige Werbekampagne. Beat Giger.
Egal ob auf Basels Straßen, im Tram oder im Lokalfernsehen, die jurassische Charme-Offensive kennt in diesen Tagen keine Grenzen.
Basler Familien ziehen jetzt noch lieber in den nahen Kanton Jura, wo es noch viel Natur hat. Platz für manches Haus. Und wo es bald 2-sprachige Klassen gibt.
Stolze 150.000 Franken lässt sich der Kanton Jura diesen Werbefeldzug in die Deutschschweiz kosten. Der professionelle Auftritt und die selbstbewusste Sprache seien dabei kein Zufall, meint die jurassische Bildungsdirektorin Elisabeth Bohm-Schneider. Denn zu lange habe sich der Jura vor allem mit sich selbst beschäftigt und sich kaum um seine Außenwirkung gekümmert.
Es ist vielleicht ein wenig nicht frech, aber provokativ und man darf eigentlich nicht mehr, wie sagt man das, Opfer sein. Man muss in die Zukunft schauen und man muss Schritte machen und daran glauben.
Bohm-Schneider gibt offen zu, dass der finanziell nicht auf Rosen gebettete Kanton Jura gerne ein paar gute Steuerzahler abwerben möchte. Mit dem 2-sprachigen Unterricht verfolge man aber nicht nur wirtschaftliche Ziele. Die Sozialdemokratin möchte auch ein bildungspolitisches Zeichen setzen.
Es handelt sich um eine Wille des Kantons Jura, uns zu öffnen, zu sagen, Deutsch ist wichtig für uns Jurasserinnen und Jurasser. Und es ist auch einmal ein Schritt, wo wir sagen, jetzt können andere im Jura kommen, um Französisch und Deutsch zu lernen. Und es ist nicht immer auf der Seite der Jurasser nach Deutsche Schweiz zu gehen.
Dabei gehe man Schritt für Schritt vor. Ab kommendem Schuljahr führt der Kanton in Delémont erstmals eine 2-sprachige Klasse für Schülerinnen und Schüler des ersten und zweiten Schuljahres. Später möchte Bohm-Schneider das Angebot auch auf ältere Jahrgänge ausweiten. Vor Jahren wären solche Pläne noch unvorstellbar gewesen, denn die Gründerväter des Kantons, allen voran Separatistenführer Roland Beglin, waren stolz auf die frankophone Kultur und wollten sich im Kampf für einen eigenen Kanton von der Deutschschweizer Unterjochung befreien. Und jetzt diese Umgarnungsversuche. Drehen sich da die Kämpfer für den Jura Libre nicht im Grabe?
Ich glaube nicht, dass Monsieur Beglin voudrait se tourner dans la tombe. Ich glaube, jetzt sind wir 30 Jahre alt und es ist kein Widerspruch, Deutsch zu lernen mit unserem Kampf für die Freiheit.
Dieser unverkrampfte Zugang zur eigenen Geschichte sei typisch für die jüngere Generation, die unterdessen auch an den politischen Schalthebeln sitzt, meint die 45-Jährige.
Ich glaube jetzt, die Jungen haben andere Projekte. Also sie sind stolz über ihre Sprache, Französisch, stolz über ihre Gegend, Le Canton du Jura. Aber sie sind auch eher interessiert in, wo kann ich arbeiten, wo ist mein kulturelles Leben, wo kann ich richtig schön ins Kino, in ein Konzert gehen.
Dass Basler Familien gleich in Massen in den Jura einwandern, ist aber eher unwahrscheinlich. Die Resonanz auf die Plakate und Werbespots ist nämlich bescheiden. Bis jetzt hätten sich erst 9 Leute gemeldet. Der Jura dürfte seinen Charakter also nicht so schnell verlieren.
Gestern haben wir den 200. Geburtstag von Charles Darwin gewürdigt. Wir hätten ebenso gut an den 200. Geburtstag von Abraham Lincoln erinnern können, der exakt am selben Tag wie Darwin geboren wurde. Abraham Lincoln ist eine amerikanische Ikone. Er hat in einem blutigen Bürgerkrieg die Einheit der Nation gerettet und die Sklaverei abgeschafft. Er ist eine Ikone in einem Land, das sich ganz stark auf die Geschichte beruft. Wie der Wahlkampf von Barack Obama gezeigt hat, der sich 2 Jahre lang fast ständig mit Lincoln verglichen hat. Peter Vögeli, ein Dossier über die Bedeutung der Geschichte in den USA und in der Schweiz.
Amerika zelebriert die Geschichte. Zum Beispiel die Federal City Brass Band in historischen Uniformen und Originalmusikinstrumenten aus den Zeiten des Bürgerkriegs. Die Band spielt zeitgenössische Stücke aus der Ära Abraham Lincolns im Ford Theater in Washington D.C. Später rezitieren Schüler Reden von Lincoln anlässlich seines 200. Geburtstags. Ausgerechnet im Ford Theater, in dem Lincoln am Karfreitag 1865, 5 Tage nach dem Ende des Bürgerkrieges, der die Nation fast gespalten hätte, erschossen wurde, als er sich die Komödie Our American Cousin anschaute. Der Mörder John Wilkes Booth, Schauspieler am Ford Theater, habe sich exakt jene Stelle des Lustspiels für den tödlichen Schuss ausgewählt, an der das Publikum jeweils besonders laut gelacht habe, erzählt Roy Emerson vom National Park Service, der die Gedenkstätte verwaltet.
It was at the time that the audience would be laughing at the funniest line in the play Our American Cousin.
Mitten im Gelächter und Applaus sei Booth in die Loge des Präsidenten getreten, habe aus nächster Nähe abgedrückt, der Präsident sei nach vorne gesunken, habe das Bewusstsein verloren und sei 9 Stunden später gestorben.
The president slumps forward. He's unconscious. And he will never regain consciousness. The wound is mortal. The president will not survive.
Passend für die Tragödie hat die Federal Brass Band auch das zeitgenössische Stück Abide With Me, Steh mir bei, in ihrem Repertoire. Doch Lincoln ist nicht tot. Das Ford Theater ist ein Publikumsmagnet und es kann einem überall in Amerika passieren, dass plötzlich ein großgewachsener Mann mit dem charakteristischen Bart und dem Zylinder vor einem steht, so wie in diesen Tagen in der Washingtoner Innenstadt, als ein Lincoln-Darsteller Passanten, Flyers und Anstecknadeln andrehen will.
Free button, sir.
Hello, Mr. Lincoln.
Ah, how are you doing?
What are you doing here?
I'm giving buttons to pedestrians.
Abraham Lincoln lebt im Bewusstsein der Amerikaner. Geschichte ist nicht tot. Und gerade in diesen Tagen scheint der Luftzug der Historie besonders spürbar durch Washington zu wehen. Wegen der historischen Wahl von Barack Obama, wegen der historischen Herausforderungen für den neuen Präsidenten, der sich selbst stets in den Kontext der Geschichte stellt und sich direkt auf Lincoln und indirekt auf Roosevelt beruft. Doch Obama ist keine Ausnahme, auch wenn er die Geschichte besonders betont. Alle US-Präsidenten beriefen sich immer auf Geschichte und sogar im Alltag taucht sie immer wieder auf, obwohl Europäer manchmal polemisieren, dass diese junge Nation gar keine Geschichte habe. Der Glockenturm des Hauptgebäudes der Georgetown University in Washington, ganz im Stil des Historizismus, mahnt zur Eile. Denn der Historiker Michael Kazin, Professor an der Georgetown University, soll erklären, warum Geschichte in den USA eine solch zentrale Rolle spielt.
Well, what America means to many Americans and especially to many politicians is Americanism. So America is itself an ideology. Rather than America having ideologies, America itself is an ideology.
Zum einen, Amerika sei eine Ideologie, eine Idee und habe einen heilsgeschichtlichen Ansatz. Amerika sei eine Willensnation und habe eine, bis auf den Bürgerkrieg, ungebrochene Geschichte. Amerika habe noch immer dieselbe ursprüngliche Verfassung und, ganz wichtig, Amerika habe eine erfolgreiche Geschichte, sei ein Erfolgsmodell.
The United States still has one constitution, one political system, and has since its beginnings in the late 18th century. And not just unbroken, but successful. And that's very important, I think. It's a successful national project.
Willensnation und kontinuierliche Erfolgsgeschichte, das alles trifft auch auf die Schweiz zu. Doch während die USA, wie die Schweiz eine Republik, Abraham Lincoln in Washington mit dem Lincoln Memorial ein Denkmal setzt, das eines antiken Gottes würdig wäre, und die berühmtesten Präsidenten am Mount Rushmore in Felsen gehauen sind, hat die Schweiz in Luzern einen schlafenden Löwen, das Löwendenkmal, das Schweizer Tapferkeit und Ehre symbolisiert. Und kein Wilhelm Tell verkauft seine Buttons in Bern. Mit Geschichte wird im helvetischen Alltag kaum Politik gemacht. Doch dieser erste Eindruck täuscht. Hat doch beispielsweise die SVP mit dem Argument «keine fremden Vögte in Brüssel», also quasi mit Wilhelm Tell, den angestrebten Beitritt der Schweiz zum EWR 1992 gebodigt.
Ich würde sagen, das hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt.
Meint der Historiker Tobias Kästli, der sich in seinem Buch «Die Schweiz, eine Republik in Europa» mit dem Selbstverständnis der Eidgenossenschaft befasst hat. Doch während sich die USA, wenn auch mythisch verklärt, doch auf die historischen Fakten berufe, zum Beispiel auf die Verfassung oder die überlieferten Reden der berühmten Präsidenten, habe die SVP auf einen Mythos zurückgegriffen, betont Kästli. Einen Mythos, der in der Schweiz sehr präsent sei.
Solche Klischees sind unglaublich prägend. Ich habe eine Zeit lang in der Innerschweiz Lehrerweiterbildung betrieben und dort ist es mir aufgefallen, wie stark diese Lehrpersonen geprägt sind vom Gründungsmythos. Wenn ich Lehrpersonen frage, was steht in der Bundesverfassung, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Antwort dort drin steht, wir sind ein einzig Volk von Brüdern. Also es wird Schiller zitiert und was in diesem Dokument von 1291 steht, das wissen dann die wenigsten.
Für die unterschiedliche Rolle der Geschichte im politischen Alltag der USA und der Schweiz, wo Geschichte bzw. ein Mythos eigentlich nur von der SVP benutzt wird, gibt es vielleicht einen Grund, der in einer Jahreszahl zu finden sei, meint der Historiker Thomas Meissen, der sich intensiv mit der Debatte um die sogenannte Nazi-Gold-Affäre in den 90er Jahren befasst hat.
Der Unterschied ist vermutlich auf den Wechsel von 1989 zurückzuführen. Die Vereinigten Staaten sind als Sieger aus dem Kalten Krieg hervorgegangen, während die Schweiz ihre Rolle, die sie im Kalten Krieg hatte oder auch im 19. und 20. Jahrhundert generell, nicht mehr so weiterführen konnte.
Das Ende des Kalten Krieges hat das historische Selbstverständnis der USA bestärkt und das der Schweiz geschwächt. Die einst selbstverständliche Berufung aller politischen Parteien der Schweiz auf ihre Geschichte, auf Neutralität, Unabhängigkeit und den Nationalstaat im 20. Jahrhundert sei in einer globalisierten Welt und neuen supranationalen Gebilden wie der EU nicht mehr so einfach möglich. Und die Wahl Obamas zum ersten schwarzen Präsidenten der USA zeigt, die USA konnten immer wieder, vielleicht erfolgreicher als andere Nationen, auch Brüche in ihrer Geschichte, in diesem Fall das dunkle Kapitel der Sklaverei, als Erfolgsgeschichte fortschreiben.
Peter Vögel ist Dossier über die USA und ihr Verhältnis zu Lincoln im Speziellen und zur Geschichte ganz allgemein und wie sich das mit der Schweiz vergleicht. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Karin Britsch, am Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.